Das heißt, wir sind mit 10 auf die Bibelschule gegangen. Ja, das war eine spannende Zeit. Und es war interessant, Timmy dort kennenzulernen, ein Jahr mit ihm das Zimmer zu teilen. Danach habe ich geheiratet und bin ausgezogen. Das war noch schöner als davor. Aber ich freue mich auch, hier sein zu dürfen, in der Connect Church hier in Ulm beim Stamm 102. Fani als Stammleiter, ihr habt mich eingeladen zu sprechen bei eurem Ranger-Gottesdienst. Und für mich ist es als Distriktleiter immer wieder ein Vorrecht, in unterschiedlichen Gemeinden zu sein, unterschiedliche Stämme zu besuchen und bei Ranger-Gottesdiensten auch zu predigen. Und ein Thema liegt mir dabei immer ganz besonders auf dem Herzen. Nämlich ein Thema, das für uns als Ranger einen unglaublich großen Stellenwert hat. Ein Thema, das uns Rangers so sehr beschäftigt, dass wir daraus Lieder machen und diese Lieder auf jedem Camp singen. Und zwar mindestens einmal am Tag. Und dieses Thema heißt gemeinsam unterwegs sein. Ja, wir singen gemeinsam, gehen wir durchs Leben als Ranger. Und der Titel meiner Predigt, ihr seht es hier vorne, gemeinsam statt einsam, vom Segen der Gemeinschaft. Ich möchte euch am Anfang mit hineinnehmen in eine Geschichte, die mir im Original tatsächlich so passiert ist. Die liegt schon einige Jahre zurück. Ich war damals selber ja noch nicht ganz so lange bei den Rangern aktiv, 3-4 Jahre als Teamleiter unterwegs und hatte jetzt ein Team mit Jungs, die so 11, 12 Jahre alt sind, so an der Schwelle vom Kundschafter zum Starter, wem das was sagt. Und in diesem Alter bist du als Teamleiter herausgefordert, mit deinen Kindern jetzt nicht nur anzufangen, wie macht man Feuer und wie zünde ich ein Streichholz an und wie gehen die Knoten, sondern du nimmst das erste Mal so einen Rucksack, wie wir sie hier vorne haben, so ein großes Ding und gehst auf einen Hike. Ein Hike, das bedeutet, ich habe diesen Rucksack, in diesem Rucksack ist alles drin, was ich für die nächsten 3 Tage brauche. Und dann laufe ich von einer Stelle, wo ich irgendwo hinfahre, mit dem Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer. Und dann laufe ich jeden Tag so eine Strecke von 15, 20 Kilometern und baue mir dann dort, wo ich ankomme, einen Platz, den ich mir vielleicht am besten vorher schon rausgesucht habe, ein Biwak. Das heißt, irgendwas, wo ich eben im Freien übernachten kann. Und für mich war es damals der erste Hike, für die Kinder in meinem Team war es auch der erste Hike. Und wie das alles so ist, wenn du was das erste Mal machst, dann ist es selten perfekt, aber auf jeden Fall immer eine Erfahrung. Und wir hatten wirklich eine riesige Erfahrung gemacht in diesen 3 Tagen. Das hat damit angefangen, wir hatten alle zu viel Gepäck dabei. Die Jungs hatten zum Teil den falschen Rucksack dabei. Das waren so Schulrucksäcke oder wie auch immer. Der Schlafsack baumelte an einer Kordel unten dran und das ist fürs Laufen extrem schlecht. Und wir sind so dann losgelaufen, haben versucht, das alles einigermaßen hinzubekommen, waren schon an diesem Tag 23 Kilometer unterwegs, natürlich nicht auf dem Weg, den du gehen sollst, sondern auf irgendwelchen Abwegen und Irrwegen, weil du dich unterwegs im Wald verlaufen hast und dann irgendwann mal denkst, in die Richtung müssten wir hin, aber wenn wir jetzt auf dem Weg gehen, Risiko, kommen wir, gehen gerade aus dem Berg runter, war ziemlich witzig und hat Spaß gemacht, aber wenn du dann unten im Tal rauskommst, wir waren im Donautal unterwegs, so bei Sigmaringen die Gegend, wenn du dann im Tal unten rauskommst, auf die Karte schaust und siehst, okay, der Übernachtungsplatz, wo du hin willst, der ist nur 800 Meter von dir entfernt, aber eben nicht im Tal, sondern auf der Alphochfläche. Dann kommst du so an den Punkt, wo du dir überlegst, wollen wir jetzt nicht lieber hier unten im Tal übernachten, müssen wir wirklich die nächsten 800 Meter da zu dieser Ruine, wo wir hin wollten, wirklich hinlaufen. Das Wasser ist knapp, die Kraft ist verbraucht, ja, die Lust hatten wir längst im Wald verloren. Und wir standen so an einem Gasthof, der dort war. Und hinter dem Gasthof floss die Donau entlang, eine schöne große Wiese, Pferdekoppel und was da alles war. Und was du als Pfadfinder auch so immer in dir trägst, ist eine gewisse Überzeugung, dass diese Kluft etwas ist, was dir Wohlwollen bei den Menschen verschafft. Ja, so die Generation, die das eher mit der Hitlerjugend in Verbindung bringt, die ist langsam und sicher nicht mehr so da. Aber viele Leute kommen auf dich zu und sagen, oh, Pfadfinder, ich war früher auch mal bei den Pfadfindern. Mensch, ist das gut, kann man euch was Gutes tun? Und immer wieder kriegst du auch so Geschichten mit von Pfadfindern, die unterwegs sind und auf irgendwelchen Bauernhöfen dann auf einmal in der Scheune übernachten dürfen, die morgens frisches Bauernbrot bekommen, frisch gemolkene Milch von der Kuh Bertha. Und so gehst du dann eben in diesen Gasthof rein und malst dir das so auf, ah, der sieht dich jetzt und der sieht die Kluft und der Du erzählst ihm diese Geschichte möglichst mitleidserregend, wie furchtbar das jetzt alles ist. Und am Ende sagt er, ach komm, ich mache euch eine Portion Pommes und ihr könnt hinten auf der Wiese übernachten. So mit dieser Haltung bin ich da reingegangen und habe gesagt, meinen Spruch vorgetragen und die Antwort war, nee, hier könnt ihr nicht übernachten. Und auf der Wiese dürft ihr auch nicht übernachten, das ist Überschwemmungsgebiet und was weiß ich. Ich habe gedacht, hey, wir sind mitten im Sommer, es ist kein Regen ja, okay, ich weiß nicht, wie schnell die Donau steigen kann, wenn es regnet oder sowas, aber auf jeden Fall, wir durften nicht bleiben. Und dann bin ich zurück zu meinem Team, wir haben das Ganze besprochen und haben gesagt, okay Leute, was sollen wir tun? Wir können jetzt hier auf der anderen Seite von diesem Gasthof direkt an der Bundesstraße unsere Zelte aufstellen, aber das macht jetzt auch keinen Sinn. Oder wir laufen eben den Berg hoch. Und wir haben gesagt, okay, wir packen das. Wir gehen los. Wir machen diesen 800 Meter Weg nach oben und gefühlte 800 Meter auch in die Senkrechte nach oben. Die letzten 5% Kraft, die noch da waren, hat jeder rausgeholt. Und manche sogar noch mehr. Wer noch trinken hatte, hat es mit den anderen geteilt. Wir haben uns gegenseitig geholfen, die Rucksäcke zu tragen. Manche, die sind vorausgelaufen. Die hatten noch ein bisschen mehr Kondition und als sie oben waren, haben sie ihr Gepäck abgestellt, sind wieder den Berg runtergelaufen, haben denen geholfen, die so mühsam eins nach dem anderen und es war so wirklich Füße auf den Schenkel und du drückst dich mit den Händen nach oben, weil deine Füße nicht mehr funktionieren. Und so sind wir dann diesen Berg hochgelaufen, die Schenkel haben gebrannt und wir waren nach einer guten Stunde am Ziel und ich hatte selten so viel Mühe, ein Rudel von 12-jährigen Jungs kurz nach 8 ins Bett zu bekommen ohne Murren. Also, liebe Eltern, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit sucht, wie eure Kinder abends ins Bett bringt, geht mit ihnen auf einen Hike. Das ist spannend. Okay, soweit die Geschichte. Und meine These für diese Predigt ist, der Punkt, um den es nämlich hier geht, ist nicht, dass Pfadfinder und Ranger sein so cool ist und so toll ist, sondern die Sache, die mir damals so deutlich wurde, ist, dass, wenn wir es schaffen, nicht nur auf uns zu schauen, nicht nur auf das, was für mich am Ende dabei rausspringt, sondern wenn wir es schaffen, uns gegenseitig anzuschauen und auf das Wohl des anderen und uns für den anderen einsetzen, wenn wir gemeinsam miteinander unterwegs sind, dann entstehen im wahrsten Sinne des Wortes tragfähige Beziehungen. Und ich habe zu diesen Jungs, mit denen ich damals unterwegs war, auch heute noch 15 Jahre später Kontakt. Und ich weiß, wie es ihnen geht. Und das sind Beziehungen entstanden, das ist ganz, ganz spannend. Es entsteht eine Gemeinschaft, die Kraft hat, etwas in deinem Leben wirklich auch voranzubringen. Aus der Psychologie wissen wir, dass ein Mensch heute in den ersten Lebensjahren gelernt hat, Bindungen und Beziehungen einzugehen. Aus welchen Gründen auch immer, man spricht so vom Urvertrauen, das so ein Säugling, so ein Kleinkind entwickelt. Und wir wissen, wenn dieses Urvertrauen in irgendeiner Form gestört ist, dann hat das Auswirkungen für den Rest des Lebens. Und es macht einen wirklich kolossalen Unterschied, ob wir gemeinsam oder einsam unterwegs sind. Und jetzt nochmal was für euch, ihr lieben Kundschafter, die ihr hier vorne sitzt. Das erzähle ich nur euch und eure Eltern hören jetzt weg, aber ihr dürft es ihnen heute Nachmittag beim Essen erklären. Nämlich, der Punkt ist der, auch das ist wissenschaftlich und psychologisch im Test nachgewiesen. Es ist gesünder, wenn man miteinander in der Gemeinschaft mit guten Freunden Schokolade isst, als wenn man alleine Brokkoli isst. Es ist nachweisbar, dass Menschen, die in Gemeinschaft eingebunden sind, das ist jetzt für die Erwachsenen, Menschen, die in Gemeinschaft eingebunden sind, die können einen ungesunden Lebensstil pflegen und trotzdem älter werden, als Menschen, die sich total top ernähren, aber einsam leben. Es ist gesünder, in Gemeinschaft Schokolade zu essen, das ist das, was ihr euch merken müsst, als alleine Brokkoli. Und diese Erkenntnis ist etwas, was aber nicht neu ist. Das hat die Wissenschaft nicht erst vor 5 Jahren rausgefunden. Es ist eine Erkenntnis, die die Menschheit schon lange Zeit hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass dort ein König einen Satz formuliert hat, oder es sind mehrere Sätze, die im Prinzip genau das Gleiche auf den Punkt bringen. Dieser König hieß Salomo und hat vor 3500 Jahren gelebt. Und er hat folgende Sätze aufgeschrieben. Wir finden sie in der Bibel, im Alten Testament, in dem Buch mit dem Namen Prediger. Ich habe euch den Text mitgebracht und möchte sie kurz vorlesen. Dort schreibt dieser Salomo, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei in einer dunklen, kalten Nacht unter einer Decke liegend aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. In diesen Versen können wir etwas wahrnehmen von dem, was Gott in das Leben eines Menschen hineingelegt hat, von dieser Weisheit, die da ist, nämlich, dass Gemeinschaft besser ist, als einsam in diesem Leben unterwegs zu sein. Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben heute, die wir lernen können, die wir mitnehmen können, die dir vielleicht helfen können und ein bisschen eine Idee geben, wozu Gemeinschaft gut und sinnvoll ist. Und der erste Punkt, den ich heute Morgen für euch dabei habe, ist: Gemeinschaft steigert unser Potenzial. Gute Beziehungen machen uns leistungsfähiger, gute Beziehungen steigen unser Potenzial. Und um jetzt mal ein nicht ganz so rangerliches Beispiel zu nehmen: Wer von euch mag Fußball? Wer von euch mag Fußball nicht? Wer von euch meldet sich nicht, egal was ich frage? Okay. Fußball ist eine gute Sache. Bayern hat gestern unentschieden gespielt, alle anderen leider auch. Aber der VfB hat heute die Chance, wieder Punkte zu machen und wieder Meister zu werden. In der zweiten Liga klappt das viel, viel besser. Also von daher, ich bin nicht so traurig, dass der VfB in der zweiten Liga ist. Aber um mal nicht den VfB oder Bayern oder sonst irgendwas zu nehmen, über Ulm braucht man hier nicht reden, glaube ich. Wo spielt Ulm gerade? Oberliga, Regionalliga, dritte Bundesliga. Irgendwo. egal. Fußball. Eine Mannschaft im Fußball funktioniert dann besonders gut, wenn sie als Mannschaft spielt. Woran sehen wir das? Fußball-WM 2014. Wer von euch weiß noch, dass wir Weltmeister geworden sind? Ja, das ist egal, wie alt ich bin. Ja? Und wenn ich 3 Jahre alt damals war, ich weiß, ich bin Weltmeister. Weltmeister 2014. 2018 hat das nicht mehr so gut gemacht. Da kam Deutschland mit einem mickrigen Unentschieden und ja, wie auch immer, über die Vorrunde nicht hinaus. Und hochinteressant war hinterher in der Analyse, woran lag das? Neben aller taktischer Überlegung gab es immer wieder diese eine Aussage: Der Teamgeist hat gefehlt. Es war keine Mannschaft. Ja. Die Mannschaft, wie die Mannschaft heißt, war keine Mannschaft. Jeder Spieler hatte Potenzial, aber sie haben es nicht geschafft, dieses Potenzial zusammenzubringen. Und im Vergleich dazu, sehr, sehr spannend, die Mannschaft von Schweden. Schweden hat bei der EM 2016 ein Turnier hingelegt, das nicht so berauschend war, sondern in der Vorrunde rausgeflogen, wie man das so erwartet bei den Schweden. Und diese Mannschaft hatte ein Spielsystem, das folgte dem Prinzip: Wir haben Zlatan Ibrahimovic, der steht vorne und der braucht den Ball. Und dann setzen wir uns hin und gucken zu, was der mit dem Ball macht. Und das hat immer wieder ganz gut funktioniert in der Qualifikation für die EM, aber bei der EM halt nicht mehr. Und dann ist Schweden rausgeflogen. Und Zlatan Ibrahimovic, der sich selbst ja Fußballgott nennt, der hat dann daraufhin auch seinen Rücktritt verkündigt und gesagt: Okay, jetzt reicht's mir, ich habe keine Lust mehr auf Nationalmannschaft. Und bei der WM 2018 war er nicht mehr im Team. Was musste jetzt die Mannschaft von Schweden versuchen? Ein neues Spielsystem zu entwickeln. Die konnten nicht mehr dem Zlatan Ibrahimovic den Ball zu spielen, der war ja nicht mehr da. Und so haben sie begonnen, als Mannschaft zusammen zu spielen. Und erstaunlich war, dass die Mannschaft aus Schweden bei der Weltmeisterschaft 2 Jahre später ins Viertelfinale kam. Die Mannschaft hat sich nicht so groß verändert. Das Einzige, was passiert ist, dieser Ibrahimovic war nicht mehr da. Und wir haben ein ganz ähnliches Phänomen bei Island erlebt, bei der EM. Wie weit sie gekommen sind. Nicht, weil es alle so begnadete Fußballer sind, sondern weil diese Mannschaften es verstanden haben, gute Beziehungen zu bauen, weil sie als Gemeinschaft aufgelaufen sind, weil sich ihr Potenzial im Miteinander potenziert hat. Und das Gleiche gilt für dein und mein Leben. Wo zwei Menschen, ein Team, eine Gruppe zusammenkommt, wo Beziehung gelebt wird, da haben es zwei besser als eine alleine und gemeinsam haben sie mehr Lohn für ihren Leben. Das gilt nicht nur für Fußball, das gilt nicht für jede andere Mannschaftssportart. Das gilt auch ganz persönlich in unseren Beziehungen. Da, wo wir in Gemeinschaft unterwegs sind, dort wächst das Potenzial. Dort haben wir bessere Aussichten. Beim Schlafen, beim Gewinnen, egal wo wir unterwegs sind. In Gemeinschaft lebt es sich besser. Gute Beziehungen steigern unser Potenzial. Der zweite Punkt, der zweite Gewinn von Gemeinschaft heißt, in Beziehung geschieht Ergänzung. Die Schwächen des einen werden durch die Stärken des anderen ausgeglichen. Und wenn einer fällt, kann ihn der andere aufhelfen. In einer Gruppe von Individualisten, da wo jeder alles für sich selbst macht, ja, wo es nur darum geht, dass ich am weitesten komme, dort wartet man auf den Fehler des anderen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und wir leben in einer Zeit, ich habe gestern einen Artikel gesehen über eine Politikerin, die gerade so aufsteigender Stern, seit noch nicht so lange im Politik-Business und macht da jetzt ein bisschen so ihre Karriere. Die hat sich genötigt gefühlt, in einem Interview das zu sagen, und das nimmt der Reporter ja immer gern dann für eine Schlagzeile her, zu sagen, ich bin nicht nett. Was will ich damit aussagen, wenn ich sage, ich bin nicht nett? Dann sage ich, ich kann mich durchsetzen, ich habe Stärke, ich habe Kraft, ich kriege das hin. Ihr könnt auf mich schauen, ich bin jemand, der seinen Weg geht, und das, was ich mir vorgenommen habe, das werde ich auch durchziehen. Und ich gucke nicht so, dass es allen gut geht, sondern ich gucke, dass die Sache gewinnt, aber letzten Endes auch, dass ich gewinne. Ich bin nicht nett. Und selbst wenn es vielleicht nicht ganz so dramatisch und egoistisch zugeht, dann geht es doch darum, dass häufig in unserem Leben, wenn wir uns Gedanken machen über unsere Zukunft, andere Menschen nicht so eine große Rolle spielen. Aber dort, wo gute Beziehungen sind, freut man sich eben nicht am Unglück des anderen, sondern man steht zusammen, man hilft sich gegenseitig, man setzt sich füreinander ein. So haben wir das damals auf diesem Hike gemacht, so erleben wir das bei den Rangern immer wieder auch auf Camps. Wenn das eine Team so ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann ist ein anderes Team da, das hilft und es da ist. Und wenn die einen irgendwie keinen Zunder mehr haben und kein Feuer mehr ankriegen, ja, dann hilft man sich aus. Und dann sagt man nicht, ja, die haben immer noch kein heißes Wasser fürs Spülwasser oder was weiß ich was, dann lacht sie aus, sondern nein, man hilft sich und unterstützt sich gegenseitig. Gute Beziehungen behalten immer ein Geben und Nehmen. In Partnerschaft läuft es darauf hinaus, dass sich die Last auf vier Schultern gleichmäßig verteilt und nicht einer alleine alles tragen muss. Und Schwachstellen können kompensiert werden, wo wir zusammen stehen. Ein Tipp für euch Ranger. Ihr seid jetzt wahrscheinlich so 4., 5., 6., 7. Klasse. Wenn ihr später mal einen Job haben wollt, in dem es euch richtig gut geht, dann müsst ihr nicht nur gute Noten haben, sondern ihr müsst auch gut im Team zusammenarbeiten. Vielleicht macht ihr das manches Mal in der Schule, im Unterricht, so Partnerarbeit, Gruppenarbeit, ja, wo man miteinander einen Text lesen muss und der eine hat die Aufgabe, der andere hat jene Aufgabe. Wer von euch findet das richtig doof, wenn er in der Schule etwas macht und sich viel, viel Mühe gibt und der andere, der auch in diesem Projekt mitarbeitet, eigentlich gar keine Lust hat und nicht mitarbeitet. Kennt ihr das? Ja, wer findet das doof? Ja, das ist richtig ätzend. Gell? Für mich als Lehrer auch. Und so geht's, egal wo wir hinschauen. In Teamarbeit, wo wir miteinander unterwegs sind, dort ist es gut und besser und kommt am Ende mehr dabei raus, weil Stärken sich ergänzen. In einer Gruppe wird die Kreativität immer größer. Und eben, wenn du mit deinem Studium fertig bist, geht es nicht nur darum, dass du mit 1-0 abschneidest, um den besten Job zu bekommen, sondern das, worauf Firmen heute achten, ist, ob die Teams fehlen. Und wenn sie sehen, da ist einer, der hat überall Einsen, dann gucken sie darauf ganz besonders beim Vorstellen. Weil sie wissen ganz genau, dass der alleine arbeitet, nie so weit kommen kann wie das Team. Starke Ehen sind nicht solche Ehen, in denen nicht gestritten wird, sondern solche Ehen, in denen man gelernt hat, sich auch in seiner Schwäche anzunehmen, sich zu ergänzen und dem anderen das nicht irgendwie morgens aufs Brot zu schmieren, sondern sich anzunehmen, zu ermutigen und auf die Stärken des anderen zu bauen. Gemeinschaft ist immer auf Ergänzung angelegt, auf dem Wissen um die eigenen Schwächen und dem Vertrauen, dass der andere meine Schwäche nicht ausnutzt, sondern dass wir uns gegenseitig tragen. Das bringt uns weiter. Denn wenn einer scheitert, der andere da, kann ihm die helfende Hand entgegenstrecken. Wo der eine friert, kann ihn der andere wärmen. So hat Salomo das formuliert. Und noch ein dritter Punkt, um den es geht, wenn wir über Gemeinschaft reden. Der dritte Punkt ist, Gemeinschaft macht uns stärker. Zwei wehren einen Angriff ab und ein dreifaches Seil reißt nicht leicht entzwei. So hat Salomo das formuliert. Und wenn du alleine stehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du überwältigt wirst. Wenn du alleine stehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du alleine fällst. Ich habe euch heute Morgen hier was mitgebracht. das sind Spaghetti. Ja, Kinder mögen Spaghetti, oder? Mögt ihr Spaghetti? Ja. Elia, wo bist du? Ich brauche dich jetzt. Komm mal nach vorn. Ich habe hier eine einzelne Spaghetti. Ich habe den Elia hier vorne vom Team der Bisons. Stimmt das? Weißt du, wo ich das weiß? Steht auf deinem Knoten. Nimm mal diese Spaghetti, heb sie mal ganz hoch, dass sie jeder sehen kann. Und jetzt passt mal auf, was mit einer einzelnen Spaghetti passiert, wenn Elia seine ganze Kraft zusammennimmt. Drück sie mal zusammen. Sie zerbricht. Und so geht es einem Menschen, der allein ist. Herzlichen Applaus für Elia. Vielen Dank. Darf sich wieder setzen. Eine einzelne Spaghetti ist gar kein Problem. Ich nehme sie in eine Hand und ich kann sie zerbrechen. Es ist gar keine große Kunst, das zu tun. So, Timmy, komm mal vor. Nimm die mal in eine Hand. Ich habe das Beispiel schon öfters gebracht und meistens habe ich da vorne dann übermotivierte Männer stehen, die alle Kraft zusammennehmen und jetzt versuchen, die Spaghetti zu zerbrechen. Deswegen habe ich das ein bisschen umdisponiert. Du darfst sie jetzt in eine Hand nehmen, heb sie mal hoch und zerbrich sie jetzt mal. Es geht nicht. Es geht nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, Timmy, nimm sie in beide Hände, dann wissen wir alle, Timmy hat so viel Spaghetti schon gegessen. Das funktioniert dann. Mit etwas extrem viel Kraftanstrengung zerbrechen auch diese großen Spaghetti. Aber in einer Hand, du hast keine Chance. Vielen Dank, Timmy, für dein Beispiel. Bring's in die Küche, heute Mittag gibt's Spaghetti. Aber ihr seht diese eine Sache, eine Spaghetti, zerbrechbar. Kannst du das auch schaffen? Eine Spaghetti. Probier's. Gar kein Problem, oder? Aber wo du viele Spaghetti hast in einer Hand, die sind unkaputtbar, ähnlich wie die Colaflasche. Unkaputtbar. Es geht nicht. Dort, wo einer alleine steht, da ist entsprechender Druck, er wird dich zerbrechen. Aber dort, wo du zusammenstehst, eingebunden bist in Gemeinschaft, da kann der Druck von außen kommen. Und das sind aufgrund der vielen, die um dich herumstehen, kannst du diesen Druck standhalten. Die größte Seuche unserer Gesellschaft, das hat nichts mit Finanzen zu tun und nichts mit dem Brexit zu tun und nichts mit links oder rechts in irgendeiner politischen Gesinnung. Die größte Seuche unserer Gesellschaft ist, dass wir vereinsamen und dass Gemeinschaften zerbrechen. Gemeinschaft macht uns immer belastbarer. Und wenn unsere Bundeskanzlerin sagt, wir schaffen das, dann hat sie etwas erkannt, nämlich dass dort, wo eine Gesellschaft zusammenhält, der Druck von außen noch so groß sein kann, wo wir zusammenstehen, können wir das aushalten. Ich nehme das jetzt einfach mal ohne politische Aussage, sondern einfach diese menschliche Weisheit, die dahinter steht, dass du in Gemeinschaft belastbarer bist. Jede Beziehung, in der zwei Menschen zusammenkommen und sich zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichten, da ist das wie eine dreifache Schnur. Das hält. Denn gerade in Ergänzung, dass ich eben nichts alleine machen muss, funktioniert das. Die Fähigkeit zuzugeben, dass ich nicht alleine alles machen kann, die bringt dich so viel weiter, weil du dadurch beginnst, dich zu connecten, auch in der Church. Und deswegen ist das hier eine Connect Church und keine Look at me Church oder I'm awesome Church oder wie auch immer Church, sondern es geht darum, dass wir uns miteinander verbinden. Die Fähigkeiten, die wir haben, werden zu unseren gemeinsamen Stärken. Und so kann einer den anderen den Rücken frei halten. Ich war vor einiger Zeit mal wieder bei einem Fußballspiel im Stadion nach langer Zeit. Und da ist mir aufgefallen, wie die Polizei dort steht. Das war sehr, sehr spannend. Da kommen ja 40, 50, 60.000 Menschen in so ein Stadion hinein und die Polizei versucht, das zu schützen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass selbst lass es 1.000 Polizisten sein, die um so ein Stadion herumstehen, wenn denen 60.000 entgegenstehen, die können alleine nicht viel ausrichten. Und deswegen steht ein Polizist im Stadion auch nie alleine. Die waren dort immer in Gruppen von mindestens 2 oder 3 Leuten. Sie standen immer Rücken an Rücken und es konnte von egal welcher Seite, du konntest nicht an sie herankommen, ohne dass du gesehen wirst. Und so stehen sie, weil sie wissen, dass auch wenn dort 100 kommen, zu dritt, wir kriegen das mit und wir rufen die Verstärkung und dann stehen wir zusammen. Deswegen funktioniert das ganze System. Es wird Kraft in unserem Leben freigesetzt, wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Und selbst nach 23 Kilometer Wanderung, wenn du keine Kraft mehr hast, kein Wasser mehr da ist, dann hast du die Fähigkeit, doch noch irgendwo in der Gemeinschaft, im Miteinander, diese letzten Reserven zu mobilisieren, den Anstieg zu meistern. Wenn du das versuchst, alleine zu tun, musst du ein ziemlich zäher Hund sein. Ich war vor 2 Wochen schon mal in Ulm, am Sonntagmorgen, aber nicht zum Gottesdienst. Ein Pastor geht manchmal sonntagmorgens auch nicht in den Gottesdienst. Ich war vor 2 Wochen beim Einstein-Marathon. War von euch jemand auch da? Ich habe euch nicht gesehen. Aber es war gut, dass wir dieses gemeinschaftliche Erlebnis hatten. Ich bin den Halbmarathon gelaufen. Und mein Ziel war es, einfach nur den Marathon, Halbmarathon zu schaffen. Das war mein erster Halbmarathon. Ich laufe so gelegentlich. Letztes Jahr habe ich angefangen zu laufen. Davor habe ich das nicht so oft gemacht. Bin letztes Jahr das erste Mal auch einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Und jetzt habe ich gesagt, so mein nächstes Ziel, Halbmarathon. Und ich bin in meinem Training noch nie mehr als 10, 12 Kilometer gelaufen. Das ist alles drüber. Früher habe ich gesagt, jedes Laufen über 25 Minuten ist Zeitverschwendung. Du kannst ja auch das Auto nehmen. Und ich habe dann so in meiner Vorbereitung Anfang des Jahres gesagt, wenn du einen Halbmarathon laufen willst, dann musst du ja auch mal zumindest annähernd in diese Bereiche kommen. Und bin dann 18 Kilometer mal gelaufen und habe dann hinterher gedacht, wow, das geht ja tatsächlich cool. Und 18 bis 21 ist ja nicht so viel, das kriege ich schon hin. Und dann habe ich das nochmal versucht im Training und 21 Kilometer, ich sage euch, die sind ganz schön hart, vor allem die letzten 3 Kilometer, die du noch nie gelaufen bist. Die sind viel länger als die 15 davor. Und so eine Sache, die passiert in deinem Kopf, wenn du alleine läufst, ist, boah, ich bin gelaufen, boah, mir geht's gut und ich fühle mich gut. Und dann hörst du so die Ansage, wie lange du schon unterwegs bist, 4 Kilometer. Und du denkst, wie 4 Kilometer, das kommt mir vor wie 10. Und dann läufst du irgendwann mal weiter und du sagst dann, kommt so die Ansage, hey, du bist schon 10 Kilometer gelaufen. Und du denkst, boah, 10 Kilometer ist nicht mehr lang. Bis dir einfällt, Moment, du musst noch 11 laufen. Und dann läufst du irgendwann mal 15 und denkst, es sind immer noch 6 Kilometer. Und dann bist du irgendwann mal, kommt so diese Phase, wo du dann denkst, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, warum tue ich mir das eigentlich an? So bei Kilometer 18, die Beine tun weh und irgendwie ist es schwierig. Und dann, muss das sein? Also werde ich. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich laufe den Halbmarathon nicht. Ich habe da keinen Lust drauf. Warum soll ich das machen? Ich habe das schon mal im Training geschafft. Ich weiß, dass ich das kann. So die Ausreden, die jeder hat. Und wollte mich dann nicht anmelden, bis ein Freund von mir kam und gesagt hat, hey Markus, du wolltest da doch mitlaufen. Und so, ich bin auch dabei. Komm, lass uns das zusammen machen. Gemeinschaft. Ich habe gesagt, okay, gut, gemeinsam mache ich das mit mir. Das Blöde war nur, er ist krank geworden. Und dann stand ich wieder alleine. Und dann war ich aber schon, habe ich gesagt, nee, jetzt hast du ja gesagt, jetzt musst du das durchziehen. Kannst dann hinterher ein bisschen angeben, dass du einen Halbmarathon gemacht hast. In einer doch recht passablen Zeit. Aber das Faszinierende ist, um jetzt zurückzukommen zu diesem Einstein-Marathon. Du läufst und um dich herum sind Tausende. Ich habe mich am Anfang eingereiht für die Zeit, wo ich laufen wollte und bin losgelaufen. Und ständig waren Leute mit mir. Und die waren nie weg. Die haben sich mal verändert von ihrem Aussehen her. Aber es waren immer Leute da. Und ob du am Start warst oder 500 Meter vor dem Ziel, da waren so viele Leute. Und ich sage euch, es setzt so viel frei, wenn du siehst, okay, noch 2 Kilometer und du denkst, jawohl, die Beine geben noch was her. Und dann, du siehst, ich habe immer auf den Nächsten geschaut. Der ist so 3, 4, 5 Meter vor mir. Der ist noch 3, 4, 5 Meter vor mir. Ja, das war das gemeinschaftliche Erlebnis. Da ist jemand anderes. Der schafft das auch. Und ich kriege das hin. Ich habe das Gespür, ich schaffe das. Und es ist so viel entspannter als im Training. Und wie gesagt, im Training bin ich eine gute Zeit gelaufen. Und hier beim Halbmarathon für mich, für meine Verhältnisse, eine sehr gute Zeit. Ja, deutlich unter 2 Stunden, also deutlich unter. Und da 1:50, ich habe 1:45 gebraucht, da bin ich richtig stolz drauf, diesen Halbmarathon zu laufen. Aber alleine, du musst so ein zäher Hund sein, wenn du diese langen Strecken laufen willst. Du musst trainieren, wenn du eine gute Zeit haben willst. Du musst dich investieren, du musst alles Mögliche tun, Aber wenn du eingebunden bist, wenn andere um dich herum sind, wenn du das miteinander machst, dann ist es irgendwie leicht. Wie bei den Spaghetti. Gemeinschaft macht dich stärker. Und Gott hat den Menschen auf Beziehung hin geschaffen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat, sind Menschen um dich herum, mit denen du in Gemeinschaft leben kannst. Denn diese Gemeinschaft, sie macht dich stärker, sie steigert dein Potenzial, sie unterstützt dich in positiver Weise und sie macht dich belastbarer. Und wenn Gott in uns investieren möchte und wenn er dein Leben segnen möchte, dann tut er es ganz häufig, indem er andere Menschen dazu benutzt und gebraucht und sie in dein Leben stellt, damit es dir besser geht. Manche Antwort auf ein Gebet, das du betest, besteht nicht in, dass der Himmel sich auftut und irgendwie ein goldenes Buch vom Himmel fällt, in dem drinsteht, was du tun sollst, sondern in einem Menschen, der einen guten Ratschlag gibt. Das ist etwas, wie Gott arbeitet, durch die Gemeinschaft, durch die Beziehung zu anderen Menschen. Und auf der anderen Seite, das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, hat er uns gegeben in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus kam auf diese Erde und er ist letzten Endes auch stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Und das offenbart unter anderem auch, wie wertvoll du für Gott bist. Er sagt, mein Leben gebe ich für dich. Du bist mir so wertvoll, dass ich alles investiere, damit du weiterkommst, damit du vorankommst, damit du nicht stecken bleibst in deinem Leben, in irgendwelchen Schwierigkeiten, in irgendwelchen Depressionen, in irgendwelchen Krankheiten, dass du nicht auf die widrigen Umstände schaust und am Leben verzweifelst, sondern dass du auf ihn schauen kannst und weißt, es gibt eine Zukunft, es geht weiter. Es gibt mehr als das, was ich gerade vor Augen sehe. Jesus haben wir ein Vorbild, was es heißt, gute Beziehungen zu leben, sich für andere einzusetzen, dass das Potenzial sich vervielfältigt, wo ich nicht alleine stehen bleibe, für den anderen da zu sein und sich zu ergänzen. Als Jesus voller Angst an seinem letzten Abend vor seinem Tod stand, hat er drei Freunde mitgenommen und hat gesagt, ich will diese letzte Etappe meines Lebens hier nicht alleine gehen, sondern ich brauche Menschen an meiner Seite, die mit mir unterwegs sind. Durch Jesus sehen wir, dass Gott nicht nur im Himmel sitzt und zu uns runterschaut, ob wir alles richtig machen, sondern dass Gott eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben möchte. Und in Jesus sehen wir, dass Gott dich nicht alleine lässt. Er ist nicht einfach nur der liebe Gott im Himmel. Die Bibel beschreibt uns Gott als jemanden, der Beziehung zu uns haben möchte. Eine Beziehung, in der auch unser Potenzial wachsen darf. Weil er uns befähigen möchte. Er möchte uns ergänzen, weil keiner von uns perfekt ist. Gott möchte Beziehung zu uns leben, weil er weiß, dass unsere Beziehung zu ihm uns belastbarer macht. Weil er ganz genau weiß, wie zerbrechlich wir oft sind. Dass trotz aller nach außen demonstrierten Stärke wir manches Mal doch wie so ein Spaghetti zerbrechen über dem, was in unserem Leben passiert. Und in diesen Worten, die wir heute Morgen gelesen haben, sehen wir eine ganz, ganz große Sache, wie unser Leben gelingen kann. Und die Frage für mich heute Morgen ist an dich, hast du solche Beziehungen, solche Freundschaften? Und wenn ja, dann investiere weiter. Und wenn du solche Beziehungen und Freundschaften nicht hast, dann möchte ich dich einladen, nicht zu warten, dass irgendjemand zu dir kommt, sondern selbst damit zu beginnen, ein Freund für andere zu sein. Und vor allem möchte ich dich zu einem Schritt ermutigen, nämlich dazu eine Beziehung mit Gott einzugehen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen oder wenn du zu ihm schon eine Beziehung hast, diese Beziehung zu vertiefen. Nicht, weil dann alles perfekt ist, sondern diese Beziehung zu Gott dein Leben verändert, weil es besser gemeinsam geht als einsam. Und weil wir am Ende erleben können, welche Kraft, welches Segen in dieser Beziehung tatsächlich ist. Ich möchte zum Schluss noch dein Beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns kennt und der uns liebt, der eine Beziehung zu uns aufbauen wird. Und ich möchte beten, dass da, wo wir in unserem Leben unterwegs sind, dass wir das erleben können, was du in uns hineingelegt hast, nämlich dass Gemeinschaft unser Leben voranbringt. Und ich möchte beten darum, dass wir niemals vergessen, dass die Beziehung zu dir in ganz, ganz besonderer Weise unser Leben auf eine neue Ebene stellt und neue Qualität in unser Leben hinein. Ich möchte für all diejenigen beten in unserer Mitte, die keine solche Beziehung zu dir haben, dass sie in irgendeiner Form diese Erfahrung machen dürfen. Durch ein kleines Gebet, das sie beten, durch einen Gedanken, den sie irgendwo haben, dass sie das mitnehmen, dass sie es ausprobieren können und dass sie spüren und merken, dass du ein Gott bist, der hört. Ein Gott bist, der auf uns eingeht. Und da, wo wir dir Antwort geben, dass du uns eine Antwort gibst. Dass da, wo wir zu dir kommen und sagen, okay Gott, ich möchte es mal ausprobieren, ich möchte sehen, ob du wirklich dieser Gott bist, der in der Gemeinschaft auch Segen für mich bereitet. Ich möchte beten darum, dass jeder Einzelne, der sagt, ja, ich will das ausprobieren, genau das erleben kann. Dass es besser gemeinsam statt einsam geht. Ich will jeden Einzelnen segnen, dass er dich erleben darf. Amen.